In einem Lagerschuppen nahe einem Garten lebte einmal eine zufriedene und bequeme Tulpenzwiebel. Vielleicht wäre sie dort alt geworden, wenn sie der Gärtner nicht eines Tages ergriffen hätte, um sie einzupflanzen. Es ist an der Zeit, sagte er zu ihr, heute ist die Stunde gekommen, dein Leben kennenzulernen. Das eigentliche, das erfüllte Leben. Deine rätselhaften Worte, die ängstigen mich, Gärtner, entgegnete die Tulpenzwiebel mit zitternder Stimme. Das Leben zu lernen scheint mir nicht so verheißungsvoll zu sein, wie du es sagst. Es ist so ungewiss, was aus mir werden wird. Stimmt es denn, dass man mich in die tiefe, dunkle Erde stecken muss und dass ich da ganz schmutzig werde? Weißt du, in dem Lagerschuppen, in dem ich bisher lebte, war alles sauber. Ich war bei meinen Freunden und fühlte mich geborgen. Du wirst dein Leben in dieser sauberen, wohlbehüteten Umgebung nicht finden, sagte der Gärtner. Dein Leben will doch entdeckt und gelebt werden. Du wirst dich auf die Suche machen müssen, sonst bleibt alles in dir gefangen. Dein Leben würde nie in dir aufbrechen und keimen, wenn du so bleiben willst, wie du es jetzt bist. Du wirst es nur finden, wenn du die Mühe des Wachstums auf dich nimmst. Hab Vertrauen. Das Leben, das ist größer und schöner als unsere Angst. Nachdem er dies gesagt hatte, grub der alte Gärtner ein Loch und pflanzte die Tulpenzwiebel ein. Die lange, beschwerliche Zeit des Wachstums begann. Jetzt ist es bald zu Ende mit mir, jammerte die Tulpenzwiebel angesichts ihrer aussichtslosen Lage. Es hätte so schön sein können. Aber nun vergeht mein Leben in der Erde. Ihre schöne Gestalt veränderte sich mehr und mehr. Sie begann runzelig und schrumpelig zu werden, aber sie merkte auch, wie sich tief in ihr etwas regte und bewegte, von dem sie nicht sagen konnte, was es war. Dieses Gefühl in ihrem Inneren versetzte sie für viele Wochen in unbekannte Unruhe. Nach langen, traurig, düsteren Tagen durchfuhr sie ein Schmerz, als ob eine Lanze sie aus ihrer Mitte auseinanderschnitt. Aber diese Wunde, die eröffnete ihr einen neuen Lebensraum. Der Panzer ihres bisherigen Lebens, der brach auf. Ihr erster Trieb hatte die Zwiebelschale und den Erdboden durchdrungen. So lange waren die Freunde von Jesus jetzt schon mit ihm unterwegs. Und es war bis jetzt schon ein richtiges Abenteuer. Die Menschen wurden geheilt, es gab sogar Tote, die auferweckt wurden. Und sie hatten so viel von Jesus gelernt, ihr Leben war so viel reicher geworden. Das muss doch das echte Leben sein, haben sich die Jünger von Jesus gedacht. Doch plötzlich kommen sie an einen Scheideweg und Jesus sagt, jetzt geht es auf das Ziel zu. Das alles, was bis jetzt war, das waren Puzzleteile, aber jetzt fügt sich alles zusammen. Bevor wir den Bibeltext hören, möchte ich noch erzählen, was davor ist. Einige Griechen, also Nicht-Juden, die wollten Jesus sehen, sagt uns die Bibel. Und sehen heißt da jetzt nicht, ich möchte ein Bild von Jesus sehen oder ich möchte wissen, wie seine Haarfarbe ist. Sie wollen ihn kennenlernen. Sie sind interessiert an ihm und an seiner Botschaft. Jesus beendet die Zeit, in der er durchs Land zieht. Also der Text, den wir lesen, der steht eben an diesem Scheideweg sozusagen. Jesus wendet sich jetzt nur noch seinen Freunden zu, seinen Jüngern zu. Bis jetzt hat er allen Menschen, die es hören wollten, vom Reich Gottes erzählt. Und er sagt jetzt zu ihnen, so, jetzt ist die Zeit gekommen, in der alle Puzzleteile sozusagen zusammengefügt werden. Und Johannes umschreibt das so. Jesus aber antwortet ihnen und spricht. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, der wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch verherrlichen. Stellen wir uns das mal nicht aus unserer Sicht vor. Viele von Ihnen kennen diesen Text sehr gut. Stellen wir uns das aus Sicht der Jünger vor. Für die ist das, wie so viele Worte von Jesus, wahrscheinlich eher kryptisch, weil sie wissen ja noch nicht, was auf sie zukommt. Und Jesus hat bis jetzt eben nur geheimnisvolle Andeutungen gemacht. Und er fordert sie auf, geht's jetzt trotzdem mit mir weiter mit, weil jetzt geht es auf dieses Ziel zu. Jetzt wird das Weizenkorn sterben. Und sie brauchen echt viel Vertrauen, Jesus in dieser Ungewissheit zu folgen, wie die Tulpenzwiebel, die in die Erde gesetzt wird. Ja, wir wissen heute, dass es auf das Kreuz zugeht. Wir sind jetzt mitten in der Passionszeit, es geht aufs Kreuz zu. Aber wir wissen auch, und das ist unser Privileg, dass es nicht beim Kreuz endet, dass es auch auf Jesus Sieg hingeht. Auch auf die Auferstehung, auf den Sieg über Tod und Sünde. Und vielleicht fragen sich die Jünger, vielleicht fragen wir uns das auch manchmal, warum kann es nicht das alles schon gewesen sein? Jesus hat schon so viel getan. Warum kann er sich damit nicht zufrieden geben? Warum kann auch Weihnachten nicht gleich auf Ostern folgen? Ich habe mal nachgelesen, es ist so, dass immer mehr die Tendenz zunimmt, das ist vielleicht jetzt ein seltsames Beispiel, aber immer mehr die Tendenz zunimmt, dass Frauen sich Leihmütter nehmen, um ein Kind zu bekommen, beziehungsweise dass immer mehr einen Kaiserschnitt der normalen Geburt vorziehen, weil sie sich sozusagen, weil sie die ganzen Schmerzen nicht haben wollen. Und für mich ist das natürlich ein sehr naheliegendes Beispiel und für viele Frauen von uns auch, für die Männer vielleicht weniger. Aber es gibt bei uns eine Tendenz, dass wir gerne diese unangenehmen Zeiten überspringen und uns denken, es wäre doch schön, wenn man von einem glücklichen Moment zum nächsten springen könnte. Und vielleicht haben sich das die Jünger auch gedacht. Es ist jetzt so toll, so viele Menschen folgen Jesus nach, könnte doch alles gewesen sein. Und Jesus sagt, nein, nein, es braucht die Passionszeit, die ist ganz wichtig. Und er sagt auch ganz ehrlich, ich muss euch sagen, es schreckt mich. Ich habe selbst Angst davor, heißt es im Bibeltext. Und ich könnte jetzt Gott natürlich bitten, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber ich bin doch genau dafür gekommen. Und das ist der zentrale Punkt. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um ein paar Wunder zu tun, um ein paar Menschen zu heilen. Nein, ich bin für das Kreuz gekommen. Und er sagt, wenn ich von der Erde erhöht bin, dann werde ich alle zu mir ziehen. Nicht nur ein paar Menschen, dann werde ich alle zu mir ziehen. Das heißt so viel wie dort am Kreuz werden die Menschen wirklich zu Gott finden. Nicht durch all die Wunder, die ich getan habe. Erst wenn sie das Kreuz sehen, werden sie es wirklich verstehen. Ja, was ist diese Botschaft vom Kreuz? Warum konnte es Gott nicht bei ein paar Wundern belassen? Warum braucht es das unangenehme Kreuz? Und da habe ich drei Punkte. Erstens, im Text stehen, Gott verherrlicht werden. Zweitens, der Fürst der Finsternis wird vom Thron gestoßen durch das Kreuz. Und drittens, alle Menschen wird Jesus zu sich ziehen, wenn er erhöht ist. Also Punkt 1, Gott soll verherrlicht werden. Gott erweist seine Herrlichkeit dort am Kreuz, nicht erst durch die Auferstehung, nicht durch die Wunder, sondern durch das Kreuz. Er entscheidet sich, seine Herrlichkeit deutlich zu machen, indem er sich, das müssen wir uns vorstellen, indem er sich erniedrigt, demütigen und quälen lässt. Darin möchte Gott verherrlicht werden. Was ist das für ein Gott? Was müssen sich die Griechen damals gedacht haben? Die kannten nur diese Statuen, diese Götter, die man leicht verärgern konnte, wo man immer demütig sein muss. Ja, und dieser Gott der Juden jetzt, wir haben es ein bisschen in der alttestamentlichen Lesung gehört, der entscheidet sich für vollkommene Barmherzigkeit und Güte. Und da sowohl die Menschen, wer das Alte Testament kennt, hätte vielleicht schon öfters mit den ganz mit Juden oder vielleicht auch mit uns Menschen heute mal die Geduld verloren, Gott hätte genug Grund gehabt, noch eine zweite Sintflut mal zu schicken, sag ich mal. Und wofür entscheidet er sich? Er macht sich selbst zum Opfer der Grausamkeit, aber genau dadurch, dass er diesen Weg geht, diesen dunklen Weg, dass er sich sozusagen in die Erde pflanzen lässt, von Dunkelheit umgeben lässt, dann bricht er die Herze auf der Menschen. Also unser Gott, der sucht die Anbetung, er sucht die Herrlichkeit nicht im verängstigten Anbeten der Menschen, sondern indem er ihnen so nah wie möglich sein möchte. Indem er ihr Lehrer wird, ihnen dient und am Ende sogar für ihre Schuld stirbt, damit sie nicht zerstört werden. Er ist ein liebender Vater. Gott beweist seine Herrlichkeit dadurch, dass er das alles durchsteht. Und so manifestiert er eigentlich seine Stärke. Meine Liebe ist unschlagbar, egal wie viele darauf rumtrampeln eigentlich. Sie ist unschlagbar, meine Liebe. Denken wir an die vielen Passionsgeschichten. Ja, sogar das Ohr des Soldaten hat er geheilt, der ihn gefangen nimmt. Und am Kreuz bittet er um Vergebung. So, zu Punkt 2. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr. Der Fürst der Finsternis wird vom Thron gestoßen. So besiegt Gott nämlich das Böse. Das ist der... Also Gott macht sich nicht nur zum Opfer, sondern es ist eigentlich sein Sieg. Dadurch siegt er. Er besiegt das Böse, indem er sich ganz hingibt und deutlich macht, dass er stärker ist, weil er es versteht. Und er zeigt uns damit auch, es ist möglich. Es ist möglich, sich zu wehren gegen das Böse in der Welt und in mir. Gott will nämlich nicht, und das ist das Besondere an Gott, er liebt uns so sehr, er will nicht, dass uns das Böse zerstört und lädt uns ein, uns umwandeln zu lassen, der Liebe zu dienen. Das ist eine Riesenaufgabe natürlich. Gott wird Opfer der bösesten und der grausamsten Zeiten von Menschen. Aus Angst und Verhärtung verurteilen sie ihn, eigentlich einen Unschuldigen. Emilia, bitte geh zum Park. Entschuldigung. Ich glaube immer, dass Gott auch so liebevoll mit uns umgeht. Ja, Gott scheint eigentlich dem Bösen zum Opfer zu fallen. Wir wissen heute, dass es nicht so ist, aber stellen wir uns das mal vor. Damals für die Jünger war es wirklich so die Niederlage Gottes, aber das ist sein Sieg über das Böse. Von innen heraus eigentlich zerstört er das System. Er zerstört die harte Schale und bricht hervor aus allem, was Menschen einengt. Seine Liebe durchdringt jegliche Finsternis. Das ist auch, was Gott mit unserem Herzen tun möchte, auch wenn es manchmal unbequem ist. Dort, wo Verhärtungen und Groll, Frust, unsere Liebe, unser Herz eingeschlossen haben, vielleicht kennen Sie das auch mal. Ich glaube, man kann sich wirklich auch zum Schutz eine Art Mauer ums Herz bauen. Und Gott sagt, aber ich will das durchbrechen, ich will, dass ihr ein weiches Herz habt, damit ihr auch wirklich leben könnt. Die Tulpenzwiebel hat vielleicht gelebt, aber eigentlich das, was in ihr steckt, das hat gebraucht, dass sie diese harte Schale durchbricht. Und sagt auch, wenn ihr dann ein weiches Herz sozusagen zeigt und in dieser Liebe lebt, das macht euch nicht kaputt, das hat mich auch nicht kaputt gemacht. Auch wenn alle anderen versuchen, anders zu handeln und euch fertig machen, ihr wisst, dass die eigentliche Stärke ist die Liebe, die ich zu euch habe und die Liebe, die ihr einander geben könnt. Das klingt jetzt simpel, ich weiß von der Botschaft her, wir wissen, in der Realität ist es nicht immer so einfach, wenn wir Beziehungen leben, aber Gott sagt, das schenkt den Sieg. Und jetzt kommen wir zu Punkt 3. Gottes höchstes Ziel, und das beginnt mit diesem alttestamentlichen Text, es beginnt schon im Alten Testament. Gottes höchstes Ziel ist, die Menschen wieder in eine Beziehung zu ihm zu führen. Die Menschen haben sich immer wieder von Gott getrennt. Sie haben ihn verraten, sie haben auch versucht zurückzukommen. Und in Jesaja 54 sagt Gott jetzt, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und dieser Satz, der erfüllt sich nicht erst an Ostern bei der Auferstehung, dieser Satz, der erfüllt sich hier, wo Gottes Barmherzigkeit erfüllt wird, wo er am Kreuz hängt. Er macht es mit seinem eigenen Leben wahr. Gottes unendliche Barmherzigkeit und Gnade erfüllt sich dort auf Golgatha. Und er sagt damit auch, das finde ich so schön, egal was war, was in deinem Leben war, was in dem Leben anderer Menschen war, ich bezahle dafür. Warum bezahlt Gott dafür? Das macht man doch nur, wenn man jemanden wirklich, wirklich liebt. Gott wünscht sich am allermeisten, dass wir in diese Gemeinschaft zurückkommen mit ihm. Und Jesus sagt seinen Freunden damals, jetzt steht diese Stunde bevor, in der alles, was ich jetzt gesagt habe und noch viel mehr, viel, was ich noch nicht verstanden habe von Jesus, erfüllt wird, damit alles einen Sinn ergibt. Wenn das Weizenkorn nämlich nicht in die Erde fällt, wenn ich diesen Weg nicht gehe, wenn ich nicht sterbe, dann bleibt das Weizenkorn allein und all meine Botschaften bleiben allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es Frucht. Ja, wir wissen jetzt, wenn Jesus nicht stirbt, dann wird die Finsternis nicht endgültig besiegt. Die Beziehung zu Gott wird nicht wieder ganz heil, weil Jesus ja die Brücke ist. Aber wenn ich sterbe, sagt Jesus, dann bringe ich viel Frucht. Und die Frucht, die ist die Folge dann, dass Gott Menschen überall zu Gott beten können. Gott loben für sein großes Opfer. Sie werden begreifen, dass Gottes Liebe zu ihnen keine Grenzen kennt. Und diese Liebe, die wird sie frei machen. Überall auf der Welt werden dann Menschen geheilt werden. Blinde sehen können sie. Also, als die Griechen sagen, sie wollen Jesus sehen, dann ist die Antwort eigentlich von Jesus, alle werden mich sehen. Weil niemand kann eigentlich am Kreuz vorbei. Jeder muss irgendwie Stellung beziehen, wenn er das Kreuz sieht. Und sagen, das möchte ich annehmen, das möchte ich nicht annehmen. Jesus macht seinen Freunden damit auch klar, ich bin nicht nur ein Wohltäter, ein Wundertäter. Ich bin Gott und Gott ist die Liebe in der ganzen Erfüllung. Man kann am Kreuz nicht vorbei, weil das Kreuz ist sozusagen die Liebe in der ganzen Erfüllung, in der ganzen Offenbarung, ohne Kompromisse, den ganzen Weg. Wenn uns also mal Menschen fragen, wo sie Jesus sehen können, dann ist die Antwort nicht bei den Wundern, bei dem er spektakulär ist und schön ist, nicht nur an Weihnachten, nicht nur an Ostern, sondern dort am Kreuz. Ja, zum Schluss möchte ich sagen, die Botschaft vom Weizenkorn, die richtet jetzt Jesus bewusst an seinen Jüngerkreis, nicht mehr an alle. Sie sollen das volle Ausmaß der Botschaft, aber auch das volle Ausmaß der Nachfolge begreifen damit. Denn er macht klar, dass er sich wünscht, dass wir nicht nur seine Fangemeinde sind, die alles toll findet, was er macht, sondern er wünscht sich Beziehung. Er möchte, dass wir ihm nachfolgen, dass wir von seinem Beispiel lernen und dass wir mitmachen. Wir haben beim Weltgebetstag über die Schöpfung geredet und darüber, dass Gott uns bewusst Verantwortung gibt, dass er will, dass wir mitmachen. Er bräuchte uns nicht, aber er will uns dabei haben. Er möchte, dass uns diese Botschaft verändert, dass Liebe alles durchbrechen kann. Und wir wissen eben, das ist immer so wie in diesen Hollywood-Filmen, die schöne Botschaft, Liebe kann alles verändern, aber wir wissen, dass es in Realität mehr wie diese Tulpenzwiebel ist, die sich durch eine harte Schale durcharbeiten muss. Aber wir wissen auch, dass Gottes Ziel mit uns ist, dass wir wahres Leben haben, dass wir Kinder des Lichtes sind. Dazu sind wir bestimmt, wenn wir ihm nachfolgen. Das steckt in jedem von uns. Kinder, die im Licht leben, Kinder der Liebe. Und in einem solchen Leben sollen wir andere dazu ermutigen, auch so zu leben, damit wir Reich Gottes unter uns bauen. Ja, diese Liebe, die ist wie eine Pflanze, wie diese Tulpen, wie das Weizenkorn. Sie trägt riesige Kraft in sich. Und ich glaube, dass jeder von uns so ein kleines Weizenkorn in sich trägt. Ein unglaubliches Potenzial. Vielleicht haben wir das Gefühl, dass unser Leben eh jetzt schon total erfüllt ist. Aber Gott möchte so viel mehr. Aber wenn jeder Mensch sich dazu entscheidet, dieses Potenzial voll zu entfalten, dann haben wir bald auf der Welt eine wunderschöne Blumenwiese. Amen.